Ja, guten Morgen zusammen. Ich muss mich mal eben hier organisieren. Gut. So, jetzt bin ich soweit. Entschuldigung. Also, ich möchte erstmal alle ganz herzlich begrüßen, die zum ersten Mal da sind. Herzlich willkommen. Wir haben Gäste aus dem Iran da, die frisch nach Dorsten gezogen sind. Da freue ich mich besonders drüber. Ganz herzlich willkommen. Und scheinbar aus dem Westmünsterland auch jemand. Herzlich willkommen. Ich hoffe, das klappt so mit der Übersetzung ganz gut. Aber in weiser Voraussicht habe ich auch die Bibeltexte auf Farsi dabei. Also könnt ihr gleich mitlesen. Ja, wenn man so mit Gott lebt, dann gibt es ja manchmal so Momente der Offenbarung. Und ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, dass man manchmal einen neuen Blick bekommt auf etwas. Und zwar über irgendein Wort oder irgendeinen Zusammenhang, den man verstanden hat. Und dann fängt man an, mit dieser neuen Erkenntnis alles andere zu lesen, wie eine neue Brille. Ja? Das ist auch gar nicht unbedingt schlecht, weil ich glaube, Gott schenkt uns ja Offenbarung, damit wir die Wirklichkeit neu auch erkennen, anders vielleicht auch erkennen. Aber es kann auch dazu kommen, das ist die andere Seite der Medaille, dass man so stark beeindruckt ist von dieser neuen Erkenntnis, dass man nichts anderes mehr sieht. Und dann wird's ungesund, ja. Und ich hatte so ein Gedanke, wo mir über einen längeren Zeitraum ein bestimmtes Thema auf dem Herz lag und da möchte ich drüber sprechen und wahrscheinlich werde ich auch nochmal eine zweite Predigt dazu machen. Und ich habe festgestellt, seit ich Jesus nachfolge, dass das sowohl für mich persönlich als auch für Menschen in der Gemeinde, für andere ein ganz zentrales Thema der Nachfolge ist, also auch ein Grundthema der Gemeinde. Und interessant finde ich die Tatsache, dass wir schon mehr oder weniger ein bisschen was gehört haben dazu, nämlich über die Freiheit. Und wir haben uns nur wahrlich nicht abgesprochen. Aber ihr werdet gleich feststellen, wie sehr das ineinander passt, was Johannes und was Eckbert schon gesagt haben. Es geht aber nicht um Freiheit in erster Linie, sondern es geht um Identifikation. Ja, Identifikation. Ich glaube, Nachfolge, wenn man Jesus nachfolgt, hat das ganz viel damit zu tun, dass man sich mit ihm identifiziert. So, und jetzt hat Identifikation, dieses Wort, ja mehrere Bedeutungen im Deutschen. Da geht es einmal darum, dass man, dass es was mit der Identität zu tun hat, mit der eigenen Identität. Also wenn ich mich identifizieren muss vor der Polizei oder sowas, dann muss ich das Ding rausholen. Ja, ist schon ein bisschen älter, also ihr dürft ruhig schmunzeln, ist okay. Dann muss ich mich identifizieren über meinen Personalausweis oder meine Identity Card halt, ne? Und dann machen die einen Abgleich und sagen, yo, das ist der er vorgibt zu sein. Das ist die eine Bedeutung von Identifikation. Aber die andere Bedeutung von Identifikation, wo es mir heute mehr drum geht, ist, dass man etwas von anderen so persönlich nimmt, als würde man es sich zu eigen machen. Also wenn ich mich mit jemand anderem identifiziere, dann mache ich mir dessen Sicht zum Beispiel zu eigen oder dessen Gefühlsleben in dem Moment zu eigen. Ich mache mir Dinge von jemand anderem zu eigen. Und ich habe gedacht, was ist ein gutes Bild für Identifikation, wenn sie so gemeint ist? Und das ist eins meiner Lieblingsbilder. Manche haben mich auch schon danach gefragt, ob ich das nicht zuschicken kann. Habe ich auch schon gemacht. Habe ich irgendwann mal gefunden. Und zwar ist das Bild der Umarmung für mich ein starkes Bild von Identifikation. Wenn ich mich mit jemandem identifiziere oder mit etwas, dann ist das so, als würde ich es umarmen. Ja? In diesem Fall ist es die Schrift, die da diese Person umarmt. Und relativ schnell kann man den Link dazu schaffen. Deswegen ist mir das so, finde ich das Bild so wunderbar. Die Bibel sagt, Jesus ist das Wort, das Mensch gewordene Wort. Und sich mit Jesus zu identifizieren, bedeutet eben auch, sich mit seinem Wort zu identifizieren. Also das Wort zu umarmen. Ja? So, wenn wir uns jetzt identifizieren wollen mit einem unsichtbaren Gott, dann ist das ja schwierig. Also, ein Mensch, mit dem ich mich identifiziere, den habe ich als Gegenüber. Von dem kriege ich so eine Rückmeldung über Mimik, über Gestik, über Körpersprache, über das, was er sagt, über die Haltung, die er hat. Und ich kann dann versuchen, mich hineinzufühlen in diesen Menschen. Bei einem unsichtbaren Gott ist das viel, viel schwieriger. Ja, weil wir haben halt nur das Zeugnis seines Wortes. Und die Bibel sagt uns, wenn wir ihm wirklich unser Vertrauen schenken, auch die Gegenwart und das Zeugnis des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Nur so ist es möglich und praktisch eigentlich nur im Glauben, im Vertrauen ist es möglich, sich mit Jesus zu identifizieren. Ungefähr klar? Also was beim Menschen anders möglich ist, bei Gott ist es nochmal eine Stufe mehr notwendig, nämlich Vertrauen muss da sein. Vertrauen in einen unsichtbaren Gott. Deswegen nennt die Bibel Vertrauen, nennt die Bibel Identifikation im Grunde im Hinblick auf Gott Glaube und im Hinblick auf Menschen Barmherzigkeit. So würde ich mal sagen. Identifikation ist mehr als nur ein Mitgefühl oder empathisch mit etwas zu sein oder Fan von etwas zu sein. Identifikation ist sehr viel mehr, sondern mehr dieses sich eins machen, dieses Umarmen der Dinge, mit denen man sich identifiziert. Ich glaube, wir Menschen haben ein großes Problem. Wir neigen mehr oder weniger, aber im Prinzip neigen wir alle dazu, von uns auf andere zu schließen. Dann neigen wir zu. Wir haben Erfahrungen gemacht. Wir sind geprägt worden. Und wir denken immer, das muss der andere doch genauso erleben oder erkennen oder verstehen. Und wir stellen immer wieder fest, ist nicht so. Menschen sind so verschieden. Und deswegen ist es nötig, sich mit anderen zu identifizieren und sich auf eine Andersartigkeit einzulassen. Ja, die Psychologie nennt dieses Ding übrigens Projizieren. Ja? Zum Beispiel, mir fällt etwas schwer, dann ist das wohl schwierig für jeden Menschen. Was Quatsch ist, muss überhaupt nicht schwierig für jeden Menschen sein. Oder ich habe da und damit ein Problem, das ist ein typisch menschliches Problem. Ja, ich verallgemeiner das sofort. Oder das und das fällt mir besonders leicht. Wieso hat da jemand anders Schwierigkeiten? Mir ist das überhaupt kein Problem. Ja? Und da merkt er schon, da ist das dann schwierig mit der Identifikation. Und man macht seine eigene Wirklichkeit zur Wahrheit. Und damit verkürzt man ganz viel. Und ich glaube, es ist gerade in der Nachfolge sehr wichtig, sich zu identifizieren. Zuallererst mit Jesus und auf der Grundlage dann mit Menschen. Und das ist so ein bisschen der Pfad, wo ich heute mit euch entlang gehen werde. Wenn man sich identifizieren will mit jemandem, dann bedeutet das Demut. Und Stolz hindert eigentlich, sich identifizieren zu wollen. Denn ich muss, wenn ich mich auf jemand anderen einlasse oder umarme sozusagen, um im Bild zu bleiben, dann muss ich mal meine Meinung, meine Erfahrung, ich muss mich mal ein Stück weit davon lösen. Ich muss mich mal gedanklich und emotional auf etwas Fremdes einlassen, auf jemand anderen einlassen, der anders denkt, der anders fühlt als ich, der andere Erfahrungen gesammelt hat im Leben als ich. Und deswegen, glaube ich, ist Identifikation wesentlich in der Nachfolge. So, wie identifizieren wir uns jetzt mit Jesus? Ich möchte dazu zwei Bibeltexte lesen. Einen sehr theologischen und ich behaupte mit einem der schwierigsten Texte in der Bibel. Aber das tun wir heute uns mal an. Und einen sehr praktischen. Und die hängen zusammen. Und ich hoffe, ich schaffe es klar zu machen, dass dieses theologische Fundament von dem Apostel Paulus eine wesentliche Grundlage ist, das Praktische, was Jesus da beschreibt, tatsächlich im Leben dann umzusetzen. Dann ist das nämlich diese Kraft, um die es geht, wovon du auch gesprochen hast, Eckbert. Also, das Erste, was wichtig ist, zu erkennen, wenn wir uns mit Jesus identifizieren wollen, ist, dass er sich mit uns identifiziert hat. Das ist das Allerwichtigste. Jesus hat sich die Mühe gemacht und hat sich auf diese Erde begeben. Als Gott, als Schöpfer des Himmels und der Erde ist er Mensch geworden, um zu zeigen, ich fühle wie ihr, ich erlebe Dinge wie ihr, ich leide wie ihr, ich freue mich wie ihr. Ich bin wie ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Und das können wir in dem Brief des Paulus an die Philipper nachlesen, im 2. Kapitel, Vers 6 bis 8. Das lese ich jetzt mal vor, das habe ich jetzt nicht auf Folie. Dann müsstest du das vielleicht so übersetzen. Obwohl er in jeder Hinsicht gottgleich war, also Jesus, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich oder einem Diener. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Wenn wir uns mit Jesus identifizieren wollen, und ihr werdet gleich den Zusammenhang sofort verstehen, es ist wichtig zu wissen, Gott identifiziert sich mit jedem von dem, der hier sitzt und mit allen anderen Menschen auch. Gott identifiziert sich mit dir. Der macht sowas mit dir, ob du es merkst oder nicht. Er hat es zum Ausdruck gebracht in seinem Sohn Jesus Christus, dass er die Menschen umarmen möchte und dass er sich identifiziert mit den Menschen. Okay? Das ist ganz wichtig zu wissen. Ich kann mich eigentlich nur mit Jesus identifizieren in dem Wissen, in dem Vertrauen, und da sind wir schon in diesem Bereich des Glaubens, dass er sich mit mir identifiziert. So, und jetzt kommen wir zu dem Text. Und ich habe den mal hier auch auf Arabic und Farsi. Herzlich willkommen. Den habe ich da mal an die Wand geworfen und ich lese den mal auf Deutsch vor und danach zeige ich ihn auch auf Deutsch. Und zwar Römer 6, Vers 1 bis 11. Römer 6, Vers 1 bis 11. Oder sagen wir mal Vers 2 bis 11. Fangen wir in 2. Im Kapitel 5 beschreibt der Paulus sehr stark die Zusammenhänge zwischen dem Gesetz und der Sünde und was das Gesetz da für eine Bedeutung hat und so weiter. Und er sagt im Grunde, die Sünde gab es von Anfang an, die ist durch den Sündenfall in die Welt gekommen. Und das Gesetz hat jetzt sozusagen nur so richtig aufgedeckt, was die Sünde ist. Wie die Trennung von Gott Gestalt gewinnt im menschlichen Leben und Zusammenleben. Und dann sagt er, aber je mehr durch das Gesetz die Sünde sozusagen vergrößert wird, auch bekannter wird und jedem Einzelnen deutlicher wird, umso größer wird die Gnade Gottes. Und dann fragt er in Kapitel 6, jetzt hier im ersten Vers, ja, was heißt das denn jetzt? Sollen wir noch mehr sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Das ist natürlich Quatsch. Ja? Sondern Folgendes sagt er. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Ja? Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben oder in der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind, Identifikation, in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Taufe als Begräbnis. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, Identifikation 100%, wenn wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger in der Sünde leben. Denn wer gestorben ist, der ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für Sünde, ein Opfer, ein für alle Mal und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus Jesus für Gott lebt. Der Text ist ja ein brillanter Text über die Identifikation. Wir werden durch Paulus, durch diesen Text herausgefordert, uns mit dem zu identifizieren, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir sind nicht nur dazu herausgefordert zu sagen, ich glaube, das hat Jesus für mich getan. Ich glaube, das ist historisch passiert und ich bekomme irgendwie einen Segen davon, sondern Paulus erklärt, wie die geistlichen Zusammenhänge sind. Und er sagt, im Hinblick auf die Sünde, nicht im Hinblick auf dein Leben als Mensch oder so, sondern im Hinblick auf die Herrschaftsstruktur in deinem Leben, stirbt ein altes Leben. Der alte Mensch stirbt. Das ist nicht etwas, was man praktisch erlebt, sondern das ist etwas, was man im Glauben, im Vertrauen ergreifen muss. Die Aussage am Schluss, dass er sagt, haltet euch der Sünde für gestorben. Denkt so über euch. Versucht so zu leben, dass ihr glaubt, ihr habt mit Christus am Kreuz gehangen. Euer altes Leben, der alte Mensch ohne Gott, ist da gekreuzigt worden. Und dieser alte Mensch ist nicht nur gekreuzigt worden, sondern in der Taufe wird sogar gesagt, den haben wir beerdigt. Denn es gibt ja Christen, die haben zwar den Glauben, dass sie da vielleicht mitgekreuzigt worden sind, aber dieser Leichnam liegt irgendwo rum und ist nicht beerdigt worden. Und er stinkt. Das ist nicht schön. Ist vielleicht ein bisschen krass, das Bild. Aber im Grunde gibt der Text sowas her. So sagen, in Christus, in der Taufe, wird dieses alte Leben begraben. So. Und in der Taufe wird dargestellt, da ist etwas Neues entstanden und da fängt eine zweite Identifikation an. Und die zweite Identifikation ist die mit der Auferstehung Jesu Christi. Auch das kann ich nur im Glauben ergreifen. Das ist jetzt auch noch nicht praktisch da. Sondern ich kann nur im Glauben ergreifen, mir ist neues Leben geschenkt worden. Und ich kann jetzt schon in einem Leben leben, was bis in alle Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Das kann hier schon anfangen. Nicht erst nach dem Tod. Jetzt schon. Es wird diese Zäsur des Todes geben, da wird das mal mit dem Leib irgendwie anders werden, aber dieses eigentliche Leben, was in Christus ist, kann hier anfangen und reicht in die Ewigkeit. Und warum? Weil Christus von den Toten auferstanden ist und nicht mehr sterben wird. Und sein Sterben ist unser Sterben und seine Auferstehung ist unsere Auferstehung. Okay? Ist ein bisschen theoretisch, weiß ich. Und ich glaube, wir haben deswegen ein Problem damit, dem zu vertrauen oder das zu glauben, weil es unserer jetzigen Wirklichkeit widerspricht. Wir halten das für Selbstbetrug, zu sagen, ich bin der Sünde gestorben, weil wir merken, wir sündigen trotzdem noch. Wir halten das für eine Heuchelei, zu sagen, mein alter Mensch ist mitgekreuzigt, mein alter Mensch ist mitbegraben worden. Weil wir erleben es anders. Wir erleben es anders. Ich erzähle euch ein schönes, knackig neues Beispiel von gestern, wo ich das erlebt habe. Wir haben jemanden aus der Gemeinde hier, einer Frau in Wulfen, beim Renovieren geholfen. Und die hatte noch jemand da engagiert, der da auch mit tapezieren sollte. Und wir sind also reingekommen mit ein paar Leuten aus der Gemeinde und gucken uns die Wohnung an, tolle Wohnung, viel Platz, schön. Und der hatte schon, also ich wusste nicht, dass er das war, aber es war schon ein Zimmer tapeziert. Okay. Und die Frau, die das so in Auftrag gegeben hatte, die hat so spezielle Wünsche. Bestimmte Flächen gleich, also unisono tapeziert, dann mal ein bisschen Mustertapete, dann mal wieder Flächen und so weiter. Ja. So, und dann war da eben auch ein Teil Mustertapete mit so Schilfpflanzen. Und derjenige hatte einfach die Bahn runter tapeziert, zack, zack, zack. Die hingen so nebeneinander und du hast die Bahnen alle erkannt, weil die nicht, wie Mustertapeten üblicherweise, irgendwie versetzt und passend zum Muster tapeziert waren. Und ich komme da so rein und gucke mir so die Wand an und denke, und sag das auch. Ich trottel. Ich sag das auch noch. Ja, Mustertapeten kann man anders tapezieren, ne? Der hat sofort seine Sachen zusammengepackt und ist abgehauen. Und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Was ist los? Ja, hier reinkommen und sofort nörgeln und das ist halt totaler Aufwand dann. Ja, ich meine, Muster Tapeten kleben ist eben nicht so einfach, ne? Das stimmt. Unmöglich. Also der hat sich sowas von auf den Schlips getreten gefühlt. Ich weiß nicht, wie du das übersetzen willst, aber der hat sich sowas von verletzt gefühlt, dass dass er sofort seine Sachen gepackt hat. Wir konnten das im Laufe des Tages alles wieder klären. Er ist auch zurückgekommen. Ich habe mich tausendmal entschuldigt. Er hat mir genau gesagt, wie er sich empfunden hat und so weiter. So, ich stelle fest, ich fahre Leuten über den Mund, ich fahre Leuten übers Gefühl und merke es noch nicht mal. Und wenn an mir das mal einer zeigt, dann falle ich aus allen Wolken, weil ich das überhaupt nicht verstehen kann. Ja, das ist nun nicht gerade Identifikation mit Menschen, das ist nicht gerade Empathie. Und das ist vor allen Dingen, ja, man kann das so oder so sehen, aber ich empfinde das auch als Sünde, wenn ich andere Leute verletze. Und ich merke, wie kann ich glauben, dass ich mit Christus gestorben bin, einem solchen unguten Wesen gegenüber, und erlebe trotzdem in meinem Alltag immer wieder solche Fettnäpfchen, wo man reintritt. Gut, die Bibel ist da ganz klar und die sagt, das ist in unserer Zeit, in der wir als Menschen noch auf dieser Erde sind, ist das so. Aber im Glauben müssen wir trotzdem davon ausgehen, weil darin liegt nämlich die Kraft. Darin liegt die Kraft in dem Vertrauen darauf, dass ich mit Christus gestorben bin und mit ihm begraben bin und mit ihm ein neues Leben bekommen habe. Das heißt, ich bin nicht mehr auf Gedeih und Verderb der Sklave der Sünde. Ich muss mich nicht auf die Dauer so verhalten, sondern Freiheit ist das, was Gott mir ermöglicht. Ist das nicht super? Wir haben eine Möglichkeit geschenkt bekommen durch dieses neue Leben, wenn wir auf Christus vertrauen und auf das, was er für uns getan hat. Und wir uns mit ihm identifizieren, über die Sünde zu herrschen. Wir haben die Möglichkeit. Wir tun es nicht immer. Ja, ist so. Aber wir haben die Möglichkeit. Jetzt will ich nicht die Diskussion aufmachen, ob man ein sündfreies Leben leben kann. Ich glaube das nicht. Und ich erlebe das auch nicht, ganz ehrlich. Also wer sagt, ich habe das geschafft, ich glaube das einfach und dann mache ich keine Sünde mehr, der verzerrt das Leben auf eine Art und Weise, die einfach nicht rechtens ist. Weil ich habe euch ein extra Beispiel von mir gesagt, wie schnell man Leute verletzen kann, wie schnell man einfach daneben liegen kann, wie schnell man lieblos ist, wie schnell man unbedacht einfach wie der Elefant im Porzellanladen daherkommt. Also ich bin da besonders gut. Und dieses Überwinderleben, wenn wir tatsächlich überwinden können, dann geht es natürlich darum, sich zu reflektieren und zu lernen, ganz klar. Aber die Kraft, es zu können und es zu schaffen, die liegt darin, dass Jesus uns diese Kraft als seine Auferstehungskraft in unser Herz hineingelegt hat. Es ist ein qualitativ totaler Unterschied, ob man mit Jesus lebt oder ohne Jesus lebt. Bezüglich der Frage, können wir herrschen über die Sünde? Es geht ohne Jesus gar nicht. Die Bibel sagt relativ klar, jeder, der sein Leben in Trennung von Gott lebt und der Weg ist halt über Jesus zum Vater zu kommen, der ist Sklave der Sünde. Der hat gar nicht das Potenzial, über Sünde zu herrschen. Der kann sich ja bemühen, der kann ja humanistisch unterwegs sein, der kann ja eine Menge guter Dinge auch machen, aber diese Gottesferne, die kriegt er nicht weg damit. Durch keine Moral, durch keine Ethik. Das ist Religiosität, wenn man es so versucht. So, also wir haben jetzt festgestellt, wir müssen uns lernen, darauf einzulassen, das, was Christus am Kreuz getan hat und seine Auferstehung, uns damit zu identifizieren. Wir müssen diese Tatsache umarmen. Wir müssen sagen, Jesus, du hast es für mich getan. Und ich nehme es so persönlich, als hätte ich da selber am Kreuz gehangen und als wäre ich mit dir begraben worden. Also der alte, gottlose Mensch, meine ich. Ja, ich muss jetzt keine Fantasien entwickeln, wo ich als Jens hier in Fleisch und Blut irgendwie am Kreuz hänge. Diese Fantasien brauchen wir nicht. Es geht um das Leben in Gottes Ferne, Trennung von Gott. Dieses Leben ist beseitigt, beendet, begraben worden. Und es ist was Neues entstanden. Muss ich es noch ausdrücklicher sagen? Wir haben eine neue Chance, wir haben eine neue Qualität, wir haben eine neue Kraft. So, jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Das ist jetzt die Grundlage, dass wir in der Lage sind, uns mit Jesus auf eine weitere Art und Weise zu identifizieren, nämlich indem wir uns mit dem identifizieren, mit dem sich Jesus identifiziert. Und das sind die Armen, die Schwachen, die Vernachlässigten, die Fremden, die Stigmatisierten. Und zwar sollen wir uns mit denen identifizieren, wie mit Jesus. Und da lesen wir mal einen weiteren Bibeltext. Der steht in Matthäus 25 von Vers 35 bis 40. Könnt ihr das lesen? Okay, ich lese den euch mal vor, damit ihr da nicht nur Hieroglyphen seht. Wo habe ich denn hier meinen Matthäus-Text? Hier. Jesus sagt, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen sagen, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir getan. Wir wissen ja, dass dieser Text in einer Gerichtsrede drin ist. Also der Zusammenhang ist ja der, dass Jesus beschreibt, wie das Endgericht aussehen wird. Und er wird sagen, da wird einer die Böcke von den Schafen trennen und er wird über sie Urteil sprechen. Und dieses Urteil fällt aus auf Grundlage, was sie getan oder nicht getan haben. Das ist jetzt nicht das, was wir als gnadenvoll empfinden, weil Gnade bedeutet ja Straferlass. Aber in der Bibel ist es immer so, dass sowohl das eine stimmt, als auch das andere richtig ist. So ist es in der Tat so, dass wir bewertet werden nach dem, was wir getan oder nicht getan haben. Aber wir werden begnadigt aufgrund dessen, dass Jesus für uns die Strafe getragen hat. Sollten wir deswegen, um in der Sprache von Paulus zu bleiben, dann weitermachen wie bisher, weil ja so viel Gnade da ist? Nein. Sondern wir sollten uns das zu Herzen nehmen. Und wenn es ums Thema Identifikation geht, dann ist das eigentlich mein Blick. Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, man kriegt so einen Blick von Gott und dann sieht man plötzlich den Text anders. Und ich sehe diesen Text jetzt gar nicht so sehr als ein Urteil, hast du getan oder hast du nicht getan, sondern hast du dich identifiziert oder hast du dich nicht identifiziert? Hast du Jesus gesehen in dem Armen, in dem Schwachen, in dem Bedürftigen? Hast du Jesus da drin gesehen? Weil das ist das, was da steht. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ja? Also, es geht um Identifikation. Und deswegen, auch weil es in einer Gerichtsrede ist von Jesus, ist es wichtig für die Ewigkeit, das an sich heranzulassen. Es ist wichtig, sich herausfordern zu lassen, sich mit Christus zu identifizieren in Menschen, mit denen man normalerweise nicht so viel zu tun hat. Und die Dinge sind sehr praktisch. Eine Identifikation mit Schwachen, mit Kranken, mit Armen, mit Ausgestoßenen, mit Fremden drückt sich aus in Handlungen. Wie es hier heißt, ihr habt mich bekleidet, ihr habt mich besucht, ja, ihr wart für mich da. Das sind Handlungen, das sind Ausdruck von Liebe. Und das zeigt, ob man sich wirklich mit jemandem identifiziert. Und wir sollen uns eben nicht nur mit den Menschen identifizieren, sondern wir sollen uns mit Christus identifizieren. Und dazu will ich euch mal kurz etwas aufzeichnen, deswegen steht die Tafel hier. Ich weiß nicht, ob ich das auf die Schnelle so hinkriege. Ich nenne mal dieses, was da beschrieben wird in dem Text, Dienst oder Hilfe. Und diese Hilfe kann sehr unterschiedlich motiviert sein. Also wir helfen anderen Menschen. Wir dienen anderen Menschen. Und es kann sehr unterschiedliche Gründe geben, warum wir das tun. Da gibt es zum Beispiel den Grund, dass ich das tue für mich. Ich helfe einem anderen Menschen, damit es mir besser geht. Ich bin sozial eingestellt, weil mir das so gut tut. Und die Leute sagen, oh, toll, dass du sowas machst. Und das ist so schön. Ja? Eigentlich helfe ich anderen Menschen für mich. Ich helfe den Menschen gar nicht um ihretwillen, schon gar nicht um Jesu Willen, sondern ich helfe denen für mich. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ich den Menschen diene für den anderen. Das heißt, der andere ist mir wirklich wichtig. Seine Belange sind mir wirklich wichtig. Und ich helfe, damit ihm geholfen ist. Ich helfe ihm nicht um meinetwillen, ich helfe ihm wirklich um seinetwillen oder um ihretwillen. Okay? Das ist die zweite Möglichkeit. Es gibt die dritte Möglichkeit. Das hat was mit Identifikation zu tun, was uns der Text ans Herz legt. Ich helfe und diene für Jesus. Schließt das das aus? Nein. Das schließt das ein. Aber meine Motivation ist die, ich möchte Jesus dienen. Ich möchte mich identifizieren mit Jesus in dem anderen. Jetzt gibt es noch eine Stufe. Die habt ihr nicht erwartet. Aber die sagt der Text auch. Mein Dienst und meine Hilfe ist ein Dienst an Jesus. Nicht für Jesus, sondern an Jesus. Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Das ist so wie, ich sehe den anderen und ich sehe Jesus. Und ich diene ihm als Jesus, sozusagen. Versteht ihr das? Und wisst ihr, wir kommen zu so einer Motivlage nicht über Entschlusskraft oder durch menschliches Wollen, sondern wir kommen in diese Motivlage nur durch Veränderung unseres Herzens, weil Gott unser Herz umkrempelt. In der Beziehung zu ihm, in der Nähe zu ihm werden wir verändert. Und dann kann sich so eine Motivlage total ändern. Und Gott möchte das, dass sich unsere Motivlage ändert in diese Richtung. Ich glaube ganz grundsätzlich, dass wenn man Menschen sieht oder begegnet in ihrer Not, als wäre es Jesus, dass da so viel mehr an Motivation und Kraft da ist und auch an Geduld und Ausdauer. Also ich versuche ja wirklich Menschen zu dienen. Auch Menschen, die, wo es schwerfällt, versuche ich auch. Und ich merke, wie schnell ich an die Grenze meiner Geduld komme. Es ist manchmal anstrengend, Menschen zu dienen. Es ist echt anstrengend. Aber wenn ich den anschaue und denke, Jesus ist da drin, glaubt ihr, wie viel Kraft ich habe, weiterzumachen? Glaubt ihr, was das für ein Unterschied ist, Menschen zu dienen, wenn man es an Jesus tut? Für Jesus tut, ist ein riesengroßer Unterschied. Und da muss ich mir immer wieder sagen, ich nehme mir mal den Text, ich lasse das mal nochmal wieder auf mich eindringen, dass ich diese Haltung gewinne. Wenn wir Jesus uns anschauen, und ich habe ja gesagt, er hat sich hundertprozentig mit uns identifiziert, dann ist es möglich, auch eine weitestgehend Identifikation gegen 100% auch ihm gegenüber zu bringen. Jesus sagt, er identifiziert sich mit den Kranken, den Schwachen, den Armen, den Ausgestoßenen. Das habt ihr mir getan. Er sagt nicht, wenn ihr denen helft, dann ist das so, als hättet ihr es mir getan, sondern dann habt ihr es mir getan. Er sagt, 100% bin ich da drin. Wenn ihr Menschen dient, die Notwendigkeit da ist, dann ist das, dass ihr euch mit mir identifiziert, weil ich mich mit den Menschen identifiziere. Okay, ich komme zum Schluss, bin dann auch fertig. In all diesen Textstellen schimmern für mich immer diese 100% durch, dieses auch manchmal dieses bedrückende Gefühl, oh, das ist aber noch ein weiter Weg. Ja, ist noch ein weiter Weg. Stimmt, ist noch ein weiter Weg. Sollen wir deswegen frustriert oder bedrückt sein? Nein, ich glaube, dass wir voller Hoffnung und Zuversicht in der Beziehung mit Gott, in der Auseinandersetzung mit ihm, mit seinem Wort, es lernen dürfen, uns mit Jesus Christus zu identifizieren. Auf eine Art und Weise, wie es dieses Bild zeigt. Okay? Was machen wir jetzt damit? Ich glaube, man kann immer wieder sich auch dafür zu entscheiden und sagen, Herr, es ist mir nicht einfach so gegeben. Ich bin jetzt nicht der Mensch, und ich sage mir das selber für mich immer wieder neu, ich bin jetzt nicht der Mensch, der so sensibel ist, dass er sofort alles realisiert, was geistlich bei Menschen da ist oder auch seelisch bei Menschen abläuft. Ich bin da manchmal sehr, naja, gut, hinterher merke ich es dann. Und immer wieder diese Entscheidung zu treffen, Herr, ich begebe mich in deine Gegenwart, ich begebe mich in deinen Einflussbereich, damit mein Herz verändert wird, damit diese Motivationslage sich verändert. Ich tue es nicht mehr für mich, ich tue es nicht in erster Linie für die Menschen, auch ich tue es für dich und ich tue es an dir. Und dann ist diese Identifikation mit Jesus komplett, würde ich sagen. Das ist das, wo ich gerne hin möchte und wo ich mich immer für neu entscheiden muss und wo ich immer für neu auch beten sollte. Und dazu möchte ich uns einladen jetzt. Ich weiß nicht genau, wie du dir das vorstellst, aber ich fände es sehr wichtig, dass wir reagieren auf diese Predigt. Mit einem Entschluss zu sagen, Jesus, dieses Ding, sich mit dir zu identifizieren, mit deinem Tod, mit deinem Begräbnis, mit deiner Auferstehung, ist so wichtig für mich. Und ich habe es vielleicht unterschätzt bis jetzt. Öffne mir die Augen dafür, dass ich tatsächlich die Welt mit diesem neuen Blick sehe, Menschen mit diesem neuen Blick sehe. Und dann sind wir auch in der Lage, uns mit denen zu identifizieren, mit denen Jesus sich hier identifiziert hat. Amen.